Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Club 3 des Politik-TV-Talks von Kronenzeitung, Kurier und Profil. Und wir starten heute mit einer Premiere. Noch nie gab es so viel Frauenpower. Drei Journalistinnen interviewen einen Politiker. Und zu Gast haben wir Christian Stocker, den neuen ÖVP-Generalsekretär, der vor 7 Wochen, nachdem Laura Sachs-Lehner ganz plötzlich abgetreten ist, diesen harten Job, kann man sagen, weil eine lustige Zeit haben sie sich ja nicht ausgesucht, übernommen hat. Mit mir gemeinsam machen die Interviews Martina Salomon, Chefredakteurin des Kuriers, und Iris Bonavida, Profilredakteurin. Herr Stocker, zu Ihnen. Wir haben gestern erfahren, dass Thomas Schmidt seine ÖVP-Mitgliedschaft ruhend gestellt hat. Im U-Ausschuss wollte er diese Frage ja nicht beantworten, wie alle anderen auch nicht. Jetzt zwei Fragen gleich dazu. Warum ist er überhaupt noch Mitglied? Warum kann man ihm nicht, wenn die ÖVP reinen Tisch machen will, quasi aus der ÖVP ausscheiden? Und wäre es eigentlich nicht angebracht, dass Sebastian Kurz vielleicht auch seine Mitgliedschaft ruhend stellt und da endlich dass die ÖVP nicht immer im Bann dieser Chats steht, ein bisschen in eine Distanz zu bringen?
Also was Thomas Schmidt betrifft, überrascht mich das Interesse an dieser Mitgliedschaft ein wenig, aber es ist, wie es ist. Wir haben diese Mitgliedschaft, wie ich gesehen habe, schon seit längerer Zeit ruhend gestellt, aus ganz anderen Gründen. Ich wollte bisher zur Mitgliedschaft deshalb nicht sagen, weil er ja selber ein Aussageverweigerungsrecht in Anspruch genommen hat, habe aber dann gesehen, dass beim Ibiza-Ausschuss er dazu schon unter Wahrheitspflicht ausgesagt hat, dass er ÖVP-Mitglied ist. Und daher habe ich auch offengelegt, dass diese Mitgliedschaft ruhend gestellt ist. Ob ein Ausschlussverfahren eingeleitet wird oder nicht, ist noch nicht entschieden. Persönlich habe ich dazu zwar eine Meinung, aber wir haben immer gesagt, wir wollen Ergebnisse beurteilen und das werden wir auch in diesem Fall tun.
Das ist der Ethikrat, oder wer wird das?
Nein, der Ethikrat wird auch ein Ergebnis beurteilen, aber wir haben gesagt, die Justiz soll ermitteln, wir warten ab, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind und ziehen dann unsere Schlüsse daraus.
Jetzt gibt es eine sehr gewichtige Stimme, der frühere Industrielle und eine sehr starke schwarze Stimme. Klaus Reidel hat in einem Kurier-Interview gesagt, er rät der ÖVP, kurzfrei zu werden. Was sagen Sie dazu?
Also aus meiner Sicht ist das ein Ansatz, der auch keine Lösung bietet. Was heißt kurzfrei zu werden? Wenn angesprochen wird, dass auch diese Mitgliedschaft ruhend gestellt werden soll, das war eine Medienmeldung, dafür sehen wir keinen Anlass, weil alle Vorwürfe, die hier erhoben worden sind, immer noch Vorwürfe sind. Und ich wiederhole mich hier, ich glaube wirklich, dass man gut daran tut, eine abgeschlossene Ermittlung zu beurteilen und nicht jedes Protokoll und nicht jeden Chat.
Aber Sie werfen ja Thomas Schmidt gleichzeitig auch Lügen vor, mehrere Lügen. Reicht das nicht, um einen Parteiausschluss quasi auszulösen?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe dazu eine persönliche Meinung. Und Lügen an sich ist schon etwas, was man eher nicht tun sollte. Die Frage ist das parteischädigend? dazu habe ich meine Meinung. Und es wird da aus meiner Sicht auch am Ende des Tages Konsequenzen geben.
Also es ist parteischädigend.
Es ist parteischädigend für Sie, wenn Sie das so sagen, oder? Kann man das so?
Ich bewerte es so.
Mhm. Aber das verstehe ich nicht ganz, also was Sebastian Kurz betrifft, weil es ist ja doch so, dass das immer wieder auf die ÖVP, auf Karl Nehammer, also der kann ja eigentlich fast tun, was er will. Es wird immer wieder auf ihn zurückfallen und es wird ihn immer wieder hämmern. Die zwei, das sagt der Thomas Schmidt, was dann kommt der Sebastian Kurz mit einem Tonbandmitschnitt, den er gemacht hat. Wäre es da nicht, und man könnte das ja auch mit Sebastian Kurz diskutieren, eigentlich nicht ein logischer Schritt, um der Partei zu helfen, dass er das Ruhen stellt?
Ich wüsste nicht, wieso der Partei damit jetzt so viel geholfen ist.
Das wäre ein Signal, dass man sagt, von dem Ganzen distanziert man sich.
Ich glaube, man muss auch hier konsequent bleiben. Wenn wir sagen, wir wollen eine Grundlage für jede Beurteilung, sowohl rechtlich, moralisch, parteimäßig, dann kann ohne diese Grundlage die Beurteilung nicht erfolgen, weil mancher jetzt sich irgendetwas wünscht oder etwas für besser erachtet, wie den Zustand, wie er ist. Also aus meiner Sicht, wenn man eine Linie hat, dann sollte das eine Gerade sein und keine Kurve. Und die Linie heißt, wir warten die Ergebnisse ab, die wir dann einer Beurteilung unterziehen.
Aber ist das letzte Loyalität jemanden gegenüber, der die ÖVP sehr erfolgreich gemacht hat? Jetzt sinkt sie ja wieder quasi in Richtung Mitterlehner ÖVP ab, muss man sagen. Glauben Sie, dass Sebastian Kurz noch sehr viele Fans hat und man den Eindruck hat, wenn der seine Parteimitgliedschaft ruhen stellen muss, dann ist man illoyal zu jemandem, der einst erfolgreich war?
Beides, finde ich, ist nicht die Frage. Weil beides berührt ganz verschiedene Punkte. Es geht mir darum zu sagen, es werden alle gleich behandelt. Und gleich behandelt und fair behandelt heißt auch, wenn jemand in einem Ermittlungsverfahren sich befindet, der bestreitet, dass die Anschuldigungen zu Recht bestehen, dass diese Vorwürfe zutreffend sind, dann hat jeder, auch Sebastian Kurz, ein Recht, das abgewartet wird, was sich als erhärtet und widerlegt darstellt. Wenn ich mir nur das Beispiel von Wolfgang Sobotka hernehme, der ist von Thomas Schmidt jetzt beschuldigt worden, in Steuerverfahren interveniert zu haben. Es ist nicht einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, aber öffentlich wurde der Rücktritt verlangt. Eine Sondersitzung hat es gegeben. Er ist als Präsident nicht mehr tragbar. Das alles ist aufgebaut worden auf einer Anschuldigung, die falsch ist. Wir haben es objektiv widerlegen können mit Bestätigungen, dass es zu dieser Zeit kein Verfahren gegeben hat, dass in allen Verfahren, die es danach gegeben hat, keine Interventionen stattgefunden haben. Trotzdem ist diese Konsequenz verlangt worden. Ich bitte hier nicht so aufgeregt bei jedem Ergebnis zu sein und immer gleich Konsequenzen zu verlangen, sondern es ist das Recht von jedem, der betroffen ist, dass er so behandelt wird wie und erst dann beurteilt wird, wenn ein Ergebnis der Ermittlungen vorliegt, wenn man weiß, was hat sich erhärtet, was hat sich als falsch herausgestellt.
Aber gerade bei Sobotka hat ja dieses Ermittlungsverfahren noch nicht stattgefunden. Also steht es ja niemandem zu, auch nicht der ÖVP zu sagen, da hat es keine Intervention gegeben. Das ist bewiesen. Wäre es nicht Aufgabe der Justiz? Ich weiß, dass Sie auf eine Aussage eines Mitarbeiters sich jetzt berufen,
Nein. Thomas Schmidt hat gesagt, beim Wechsel von Spindlegger zu Schelling hätte Wolfgang Sobotka beim Alois-Mock-Institut und der Pröll-Stiftung in einem Steuerverfahren interveniert und das sei erledigt worden. Es hat zu diesem Zeitpunkt weder ein beabsichtigtes, noch ein durchgeführtes Verfahren gegeben. Daher ist schon denkunmöglich, dass interveniert werden konnte. Es hat bei der Pröll-Stiftung im Zusammenhang mit der Auflösung der Stiftung, dafür benötigt man eine Erklärung des Finanzamtes, eine Prüfung gegeben, weil in diesem Zusammenhang geprüft wurde. Da hat es auch keine Intervention gegeben. Und bestätigt hat das der Leiter des zuständigen Finanzamtes. Also ich frage mich wirklich, was muss man eigentlich noch tun, damit akzeptiert wird, dass objektiv unrichtige Anschuldigungen auch so behandelt werden?
Aber vielleicht ist genau das der Punkt, den wir jetzt erst besprochen haben. Es wird ja jetzt natürlich logischerweise, und Wolfgang Sobotka ist ja ein Niederösterreicher so wie Sie, eine riesige Schlammschlacht geben bis zur niederösterreichischen Wahl Ende Jänner. Das heißt, Sie können damit rechnen, dass alles, was rund um die Chats jetzt passiert ist, ausgepackt wird und der ÖVP um die Ohren fliegt. Das heißt, umso mehr ist wahrscheinlich auch im Interesse, quasi um eine Wahl nicht zu überschatten, die ja extrem wichtig ist für die ÖVP, sich zu distanzieren von all diesen Vorgängen.
Es ist so, dass uns die Chats seit Jahren um die Ohren fliegen. Da wird sich nichts ändern, und zwar nicht bis zur Niederösterreichwahl, sondern ich gehe davon aus, dass dieses Ermittlungsverfahren, das uns in der Vergangenheit beschäftigt hat, auch in der Zukunft beschäftigen wird, und zwar bis zu der Wahl auf Bundesebene im Jahr 2024. Das ist für uns nichts Neues, da wird sich auch nichts ändern. Und die Frage bleibt einfach, was ist am Ende des Tages von diesen Vorwürfen übrig geblieben? Und ich distanziere mich von Vorgängen, wenn sie sich so erhärten, wie sie sind, festgestellt. Richten werden die, die dafür berufen sind. Wir werden es für die Partei auch beurteilen. Aber ich distanziere mich nicht aufgrund von Vernehmungsprotokollen. Ich distanziere mich nicht von in Form von Anschuldigungen, die erhoben werden und die sich als gar nicht richtig herausstellen. Sobotka ist ein Beispiel. Es ist in der Sekunde verlangt worden, dass Konsequenzen gezogen werden, und es wird auch von Ihnen nicht akzeptiert, dass das eigentlich auf Luft gebaut ist, was hier an Anschuldigung vorgebracht wurde. Das ist ein Problem an sich, sage ich.
Mein Punkt war nur, dass man abwarten könnte, auch wenn man argumentiert, dass man abwartet, was die Gerichte entscheiden, sollte es überhaupt zu einer Anklage kommen.
Also
dass man
diese Argumentation, mit Verlaub, die ist schon bemerkenswert. Wie soll ich abwarten, was Gerichte entscheiden, wenn die Staatsanwaltschaft gar kein Verfahren einleitet?
Naja, das
ist gar nicht notwendig für eine öffentliche Verurteilung. Das heißt, alleine, dass etwas aus einem Ermittlungsakt öffentlich wird, was strafrechtlich für die Staatsanwaltschaft gar nicht ausreicht, einen Anfangsverdacht zu haben, was mittlerweile auch widerlegt ist, da sollen wir jetzt abwarten, was die Justiz entscheidet. Die wird darüber nie entscheiden.
Aber da kommen wir zu einem Thema natürlich, das ein Justizthema ist, das Sie mit Ihrer Kollegin, mit der Justizministerin, die ja auch in der Regierung ist, von den Grünen besprechen müssen. Es ist ja eigentlich ungesetzlich, dass ununterbrochen das Briefgeheimnis und auch das Redaktionsgeheimnis für uns nicht unwichtig gebrochen wird. Muss es dann nicht auch Justizreformen geben im Zuge vieler aller anderen, die auch notwendig sind?
Alles, was ich jetzt sage, bitte ich nicht als Angriff auf die Justiz zu verstehen. Da bin ich zu lange Anwalt, zu lange Politiker und auch als Staatsbürger jemand, der das nicht machen würde. Aber wenn man sich alles vor Augen führt, was im Untersuchungsausschuss auch hervorgekommen ist im Zusammenhang mit der Führung von Ermittlungsakten, wenn man sich vor Augen führt, welche Aussagen hier zu der Tätigkeit der WKStA und hier auch wieder einzelner Personen von der Frau Poppenwimmer getroffen wurden, nur zum Beispiel, aber auch, was der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofes Rats zu diesem Thema gesagt hat, dann zeigt sich für mich, dass insgesamt hier doch einiges im Argen liegt. Ich habe es auch bemerkenswert gefunden, Sebastian Kurz ist vorgeworfen worden, dass er diesen Tonbandmitschnitt gemacht hat des Telefongesprächs mit Thomas Schmidt. Die WKStA hat eine Dienstbesprechung aufgenommen, wo ich alle diese Bedenken nicht gehört habe. Auch nicht in dieser Breite. Man sieht, dass manchmal zweierlei Maß hier vorhanden ist. Und aus meiner Sicht gibt es mehrere Ansätze für Reformen. Ein Ansatz ist, dass in Wahrheit die Vertraulichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Ermittlungsverfahren totes Recht ist. Das Redaktionsgeheimnis war bisher relativ gut geschützt und ist auch aus meiner Sicht weidlich von manchen ausgenutzt worden, wenn ich mich erinnere, was Peter Pilz im Untersuchungsausschuss zum Besten gegeben hat. Dass es jetzt auch dort zu bröseln beginnt, ist sicher nichts, was man in einem Rechtsstaat gut finden kann. Und ich glaube, dass es durchaus Ansätze gibt, hier eine Änderung zu überdenken.
Aber ist das auch im Sinne Ihrer Kollegin Zadic?
Kollegin würde ich so verstehen, dass wir beide die Anwaltsprüfung abgelegt haben und in diesem Beruf auch tätig waren. Als Bundesministerin glaube ich, dass es wünschenswert wäre, dass man sich einerseits als Ministerin klar vor jene Einrichtung stellt, die man ja zu vertreten hat, die Justiz, dass einem das aber nicht blind machen darf, über die Vorgänge, die öffentlich, also zu den Vorgängen, die öffentlich geworden sind, und man auch erkennen sollte, dass hier organisatorisch nicht alles so ist, wie es für eine funktionierende Justiz gut sein soll. Also es ist für mich in einem Rechtsstaat sehr schwierig, wenn Vorverurteilungen möglich werden in einer Art und Weise, wie wir es jetzt seit längerer Zeit erleben, ich will nicht sagen Jahre, wenn Ermittlungsverfahren gerade in solchen Fällen, die hohes öffentliches Interesse haben, die hohe politische Relevanz haben, die Auswirkungen haben auch auf die Regierungsarbeit in einem Land, dass diese Verfahren so unübersichtlich geführt werden, so lange dauern, dass es nicht möglich sein soll, dass etwas abgeschichtet und erledigt wird und nur mehr der Kern weiterverfolgt wird, wo es eben länger dauert, wo alles in ein Verfahren gepackt wird. Ich habe den Leiter der Gruppe in der WKStA im Ausschuss gefragt, ob er mir sagen kann, wie viele Personen in diesem berühmten Kasak-Akt jetzt beschuldigt sind. Weiß er nicht. Ich habe dieselbe Frage der Frau Wabel-Sander gestellt, als Leiterin der WKStA. Habe keine Antwort bekommen. Letztlich habe ich es auch der Frau Bundesministerin für Justiz gestellt, die es auch nicht wusste, da verstehe ich es am ehesten. Nur für mich bleibt über, wer weiß das dort noch. Und das sind alles Umstände, die nicht besonders beruhigend sind.
Ich hätte eine Frage an Sie, nämlich eher als Anwalt. Hat Sie es überrascht, dass Thomas Schmidt im Urschuss gar nichts gesagt hat, oder haben Sie es als Anwalt verstanden, dass er sich jetzt nur mehr auf die Kronzeugenregelung fokussiert und ihm die Außenwahrnehmung eigentlich egal ist?
Das ist eine Strategie, die er offensichtlich mit seinem Anwalt so abgesprochen hat. Die kann man haben. Ich habe das nicht zu beurteilen. Aber eines muss man schon sagen, wenn man eine hat, ist es nur konsequent, gar nichts zu sagen. Ich halte das für einen Zugang, der im Hinblick auf den von ihm angestrebten Kronzeugenstatus durchaus nachvollziehbar ist. Ob ich es erwartet habe, ich habe mit allem gerechnet.
Aber Sebastian Kurz beispielsweise wählt eine ganz andere Strategie. Also der geht ja sehr viel an die Öffentlichkeit. Bei ihm hat man fast das Gefühl, er hat immer noch ein altes Muster in sich, dass er auch die Wähler überzeugen will. Aber eigentlich muss er nur mehr die Justiz überzeugen, dass er unschuldig ist und nicht die Wähler. Jetzt wieder die Frage mehr an den Anwalt als an den Politiker. Ist da nicht fast die Strategie von Thomas Schmidt die schlauere?
Das ist
Weil
immer
die Justiz
Frage.
Mag es ja nicht so gerne, wenn man ihnen was in der Öffentlichkeit ausrichtet, gerade die Staatsanwälte. Ne?
Gut. Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass Leute, die in einem Ermittlungsverfahren sich befinden, nicht unbedingt die sind, die das tun müssen, was die Justiz gerne hätte. Allerdings gibt es ganz wesentliche Unterschiede. Thomas Schmidt strebt einen Kronzeugenstatus an. Das heißt, er will im Strafrecht Verbesserungen erreichen in der Beurteilung seines Verhaltens. Das setzt voraus, dass man einmal das gesteht, was am Tisch liegt, und zweitens was Neues mitteilt, das der Anklagebehörde bisher nicht bekannt war. Das ist ein Weg, er weiß, was er getan hat, daher wird er jetzt wissen, warum er diese Strategie wählt. Bei Sebastian Kurz ist das ganz anders. Sebastian Kurz sagt, alles, was mir vorgeworfen wird, entbehrt einer Grundlage. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und dass jemand, der öffentlich so angegriffen wird, auch öffentlich sich verteidigt, ist für mich nicht überraschend.
Begrüßen Sie es dann eigentlich, dass jetzt die NEOS doch dafür sind, Thomas Schmidt ein zweites Mal zu laden in den Untersuchungsausschuss und zu befragen? Dann könnte er ja unter Wahrheitspflicht womöglich mehr sagen.
Schauen Sie, ich habe das nicht zu beurteilen. Das ist eine Entscheidung, die müssen die NEOS für sich treffen. Ob Wahrheitspflicht oder Nicht-Wahrheitspflicht, weiß ich, dass jetzt releviert wurde und auch lange diskutiert wurde. Aus meiner Sicht ist es mir nicht wichtig, wo, in welchem Format Thomas Schmidt etwas sagt, sondern es wird ja nicht ausreichen, dass Thomas Schmidt etwas sagt, sondern das Entscheidende wird sein, ist das durch die Erhebungen, die man dazu machen muss, um das zu überprüfen, im Ergebnis richtig, was er sagt, oder ist es falsch? Also wo er es sagt, Wahrheitspflicht, Nicht-Wahrheitspflicht, der Test wird sein, wenn es überprüft wird, hält es oder hält es nicht.
Jetzt hat die SPÖ letzte Woche ein Antikorruptionspaket verlangt im Nationalrat, und es gibt ja auch einen Vorschlag für ein Antikorruptionsgesetz von der Justizministerin. Warum wird das von der ÖVP im Moment nicht unterstützt?
So würde ich es nicht sehen. Nicht unterstützt. Wir haben es im Regierungsprogramm stehen, dass ein Lückenschluss im Antikorruptionsstrafrecht erfolgen soll. Stichwort Mandatskauf. Dazu stehen wir auch. Es ist ein Vorschlag jetzt vorgelegt worden, wo manche meinen, den kann man so, wie er ist, beschließen, und da gibt es gar nicht viel noch herumzutun. So quasi, es ist die Hausaufgabe gemacht worden, so ist es wörtlich gesagt worden. Aus meiner Sicht ist diese Hausaufgabe aber nicht genügend. Und zwar deshalb, weil hier viele Formulierungen enthalten sind, die große Probleme aufwerfen. Und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt zusätzliche Tatbestände schaffen, die es für die Menschen noch schwieriger machen, sich frei zu beweisen, dass wir noch mehr Ermittlungsverfahren haben, wo nach 5 Jahren alles eingestellt wird, in einem Wahlkampf noch mehr anonyme Anzeigen erfolgen, die die Kandidaten diskreditieren, sondern es soll ja besser werden. Und wenn wir in Europa Vorreiter sind, gibt keine Regelung in ganz Europa zu diesem Mandatskauf, müssen wir es uns schon gut anschauen. Und ich kann dazu auch Beispiele nennen. Alleine der Kandidatenstatus vor oder in einem Wahlkampf. In einem Wahlkampf gut geht. Vorher, wie grenze ich das ab? Wenn ich jedes Monat einen Neuwahlantrag habe, bin ich ständig vor einem Wahlkampf, weil theoretisch kann der durchgehen. Also da sind große Abgrenzungsschwierigkeiten. Zweitens, Verantwortlicher für eine wahlwerbende Partei, der ist von diesem Straftatbestand betroffen als jemand, der auf die Liste Einfluss nehmen soll. Wir wissen, dass das Gremien sind. Es gibt keinen Einzelnen, der sagt, so ist es, so ist es, so ist es. Was passiert jetzt, wenn das ein Gremialbeschluss ist? Wie gereiht wird? Wer ist dann verantwortlich? Und letzter Punkt, habe ich schon einmal gesagt, es trifft Kandidaten, die im Vorzugsstimmenwahlkampf sind. Wenn die Beiträge für ihren Wahlkampf leisten und Vorzugsstimmen werden, dann gibt es ein Ergebnis und es wird gereiht. Darf man dann noch umreiten? Oder hat sich dann wer das erkauft, indem er einen Vorzugsstimmenwahlkampf für sich finanziert hat? Da sind ganz viele schwierige Probleme drinnen.
Gut, dann sage ich einmal danke. Das ist der erste Teil. Wir kommen gleich wieder und machen eine kurze Pause.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil. Es geht weiter mit der ÖVP, mit Wolfgang Sobotka und ein bisschen Migration. Und die erste Frage stellst du, Iris, bitte.
Ja, also wir haben im Profil unsere neue große Monatsumfrage. Da liegt die ÖVP auf Platz 3 mit 22%. Also die Werte gehen weiter hinunter. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich eine Mehrheit der Befragten, immerhin 800, einen Rücktritt von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wünscht. Nationalratspräsident, das ist eigentlich eine Position, die immer recht viel Vertrauen erhält und die auch überparteilich sein sollte. Also muss man sich angesichts dieser Umfragewerte der ÖVP nicht die Frage stellen, wie kann man da weitermachen wie bisher?
Eine kleine Ergänzung dazu noch, weil auch der Kurier eine Umfrage gemacht hat, wo man sieht, ein ganz kräftiges Erstarken der Freiheitlichen, und auch bei uns ist die ÖVP auf Platz 3.
Zwei Dinge dazu. Das eine Berichterstattung wie in den letzten Wochen wirkt sich aus. Und das zweite, und zwar in beiden Fällen. Logischerweise tut sich eine Partei sehr schwer, die unter Korruptionsverdächtigungen leidet und die sich frei beweisen muss. Und wenn sie sich frei beweisen kann, wie im Fall Sobotka, wird trotzdem der Vorwurf bestenfalls im Raum belassen, wenn nicht weiter erhoben. Und dass dann das Vertrauen zurückgeht und gleichzeitig die Menschen aufgrund dieses Bildes, das gar nicht stimmt, sich eine Meinung bildet über einen Rücktritt vom Präsidenten, ist nicht verwunderlich, aber sehr bedauerlich.
Aber das heißt, im Vertrauensverlust ist die Berichterstattung schuld und nicht vielleicht doch auch die ÖVP?
Sie können sich von einem eine Verantwortung kann ich Ihnen nicht nehmen. Wenn immer berichtet wird über unbewiesene Behauptungen und das in einer Dichte, wie wir es jetzt erleben, dann ist der Vertrauensverlust in die Demokratie und in die Politik allgemein auch dem geschuldet.
Aber eine Verantwortung oder ist es die alleinige Verantwortung?
Eine.
Aber muss es nicht doch, weil an einigen Vorwürfen, die Thomas Schmidt in den Raum stellt, ist ja doch Substanz dran, dass in den Chats sieht man, wie doch Dinge sich ausgemacht wurden, wo ein ziemlich verletzender Ton auch irgendwie angeschlagen wurde. Muss es nicht dennoch einen Selbstreinigungsprozess der ÖVP gehen und vielleicht, Sie sind ja Generalsekretär, also jetzt für die Partei zuständig, auch ein Neuaufstellen der Partei, was schwierig ist, ich weiß, weil die ÖVP ja quasi zahllose kleine Königreiche hat. Jede Unterorganisation ist ja in Wahrheit für sich selbst verantwortlich, also viel komplizierter und nicht so hierarchisch wie andere Parteien.
Also das würde ja, wenn ich das so höre, bedeuten, es ist alles geblieben, wie es war. So ist es ja nicht. Für die Chats, für die Tonalität, für die Inhalte haben die sie gemacht haben, sich entschuldigt, haben auch alle gesagt, sie würden es nicht mehr tun. Daher ist das in der persönlichen Ebene ja genauso angekommen. In der Beurteilung bin ich persönlich ein wenig toleranter wie alle anderen. Ich verurteile die Tonalität, ich verurteile diesen Inhalt, aber ich schaue mir auch an, in welchem Zusammenhang etwas geschrieben wird. Und mein Vorschlag ist, es soll sich jeder sein Handy ansehen, alle seine Nachrichten durchsehen und überlegen, ob jede einzelne für eine Veröffentlichung geeignet ist. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, warum manches so ist, wie es ist. Aber da haben die Betroffenen auch sich selbst dafür entschuldigt. Das Zweite ist, in der jetzigen Regierung sind ganz viele, die betroffen sind, nicht mehr. Sebastian Kurz hat als Bundeskanzler die Konsequenz gezogen, Gernot Blümel hat eine Konsequenz gezogen, Elli Köstin hat eine Konsequenz gezogen. Also man kann ja nicht so tun, als hätte sich ja nichts verändert. Und ich habe schon einmal gesagt, öfter wie einmal kann man auch als Regierungsmitglied nicht zurücktreten. Und die jetzige Regierung kommt in diesen Chats nicht vor.
Wobei Karl Nehammer natürlich in dieser fraglichen Zeit selbst Generalsekretär war der Partei.
Ja, aber das kann ja alleine nicht schon der Grund sein, dass man zurücktreten muss. Weil das wäre für mich jetzt eine schwierige Frage, die ich beantworten müsste. Karl Nehammer kommt in allen Akten gar nicht vor. Also ich bitte, das ist auch etwas. Es wird ganz schnell ein Zusammenhang hergestellt, für den es keine Grundlage gibt, der aber in der Bevölkerung als Bild bleibt.
Aber wäre es nicht trotzdem eine Art Befreiungsschlag, dass man sagt, okay, wir schauen uns jetzt die Parteistruktur an, damit sowas nie wieder passiert, auch so ein kleiner, es war ja in Wahrheit ein sehr kleiner, sehr enger Kreis, also der andere, also die Landesparteien haben sehr wenig mitzureden gehabt in dieser Zeit, es war sehr konzentriert auf eine Boys Group, wenn man jetzt irgendwie ungeschützt redet, die da ein enger Zirkel, die Partei ja auch erneuert hat und die Entscheidungen getroffen hat und vielleicht andere Strukturen zu wenig benutzt hat. Also das Parlament wurde eigentlich nicht sehr mit einbezogen und auch die Parteibasis wenig.
Sie meinen Parlament als Nationalratsclub?
Genau.
Ja. Naja, die Strukturen der Partei schauen wir uns schon an. Also wir lernen aus allem, was sich in der Vergangenheit hier entwickelt hat, natürlich. Nur eines ist auch hier zu sagen. Die Volkspartei ist eine Partei, die sehr breit aufgestellt ist, in sehr vielen Institutionen verankert ist. Und das macht die Volkspartei auch als Volkspartei aus. Und wir müssen überlegen, wie wir Strukturen in das 21. Jahrhundert überführen, ohne unsere Breite und unsere Basis zu verlieren, weil die ist in Wirklichkeit die Grundlage für die Umstände, dass wir noch das alles relativ gut überstehen.
Ja, aber da muss ich einhaken, wenn Sie die Breite und die Basis eben wegen dieser Basis, damit die Funktionäre und die Bürgermeister nicht weiterhin frustriert sind, weil sie gute Projekte in den Gemeinden durchführen und dann dauernd mit diesen Chats etc. Konfrontiert sind, müsste man nicht ganz oben an der Spitze, auch bei den ehemaligen, die jetzt eh schon zurückgetreten sind, und da kommen wir wieder zum Anfang ein bisschen zurück, mehr die Trennlinie ziehen, weil dies, ich verstehe das, wenn ein Bürgermeister, weiß ich nicht, irgendwo in der Südsteiermark, wo ich gerne bin, langsam frustriert ist, weil er dauernd mit dem konfrontiert wird, für was er nicht verantwortlich ist und alles, was er eigentlich vielleicht Gutes an Projekten macht, vom Tisch gewischt wird. Also für die Basis, glaube ich, müsste man das ja mal machen.
Wir sind wieder beim Anfang und ich muss auch wiederholen, was ich zu Beginn gesagt habe. Man kann Trennlinien dann ziehen, wenn man eine Grundlage für die Beurteilung hat. Aber wir können nicht jede Woche eine Trennlinie ziehen, weil jemand was Neues in der WKStA erzählt. Das ist keine Beurteilungsgrundlage. Weil dann, es ist leider so, dass durch diese sukzessiven Veröffentlichungen wird ja ein Vorurteil zu einem Urteil und immer wieder wiederholt. Das heißt, es ist ja ganz schwer. Unschuldsvermutung ist in Wahrheit heute die Vollstreckbarkeitsbestätigung auf dem Allen.
Aber jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, was ist die rote Linie? Da hat der Wilfried Haslauer bei mir im Sommerinterview schon einmal gesagt, es gibt Dinge, also es gibt das Strafrecht und es gibt Dinge, die tut man trotzdem nicht, auch wenn es nicht das Strafrecht ist. Und eigentlich, da müsste ja die Linie sein für die ÖVP, oder?
Wir haben ja diesen Kodex, der über das Strafrecht hinausgeht. Nur jede Beurteilung, und es tut mir leid, dass ich das so oft wiederholen muss, aber auch eine moralische Beurteilung braucht eine Basis. Worauf begründen wir eine moralische Beurteilung? Reicht uns schon aus, dass jemand beschuldigt wird? Reicht uns aus, dass ein Verdacht besteht? Reicht uns aus, dass jemand öffentlich angeschwärzt wird? Ist das schon genug? Oder ist es nicht redlich und auch fair zu sagen, schauen wir, ob es stimmt? Und wenn wir wissen, ob stimmt, werden wir es beurteilen.
Ich würde jetzt ganz gern quasi auf nochmal zurückkehren zu den Umfrageergebnissen. Mhm. Steht ja irgendwie im Raum, dass die ÖVP auf jeden Fall nicht Nummer eins sein wird bei der nächsten Wahl. Ist es denkbar, dass es wieder eine schwarz-blaue oder für Sie vorstellbar, dass es wieder schwarz-blau gibt? Vielleicht sogar unter einem blauen Kanzler?
Also wer Erster wird bei der nächsten Wahl, ich würde das noch nicht mehr behaupten trauen, zu wissen, wie das ausgeht. Also ich glaube, dass hier das letzte Wort, das der Wähler sprechen wird, noch gar nicht abzusehen ist.
Wobei etliche in der ÖVP meinen, es war ein Fehler, die Koalition mit den Freiheitlichen quasi aufzusprengen, mit dem erzwungenen Abgang von Kickl. Es ist deutlich schwieriger mit den Grünen, als es mit den Blauen war.
Ich kann nicht sagen, wie schwierig es mit den Blauen war, weil ich damals nicht im Parlament war und daher so nahe nicht dran war, dass ich das beurteilen könnte, wie schwer das war. Mit den Grünen ist es bei Weitem nicht so schwer, wie es manchmal öffentlich dargestellt wird oder wie der Eindruck entstehen kann.
Also wenn man dann Nina Tomaselli zuhört, ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder? Die im Ausschuss quasi...
Ja.
Eine starke Stimme ist für die Grünen.
Im Ausschuss. Sonst aber nicht in der Regierung.
Aber, Verzeihung, wenn wir jetzt nochmal auf Türkis-Blau zurückkommen, müsste man dann nach Ihrer Argumentationslinie nach nicht auch sagen, bei der FPÖ hat es eigentlich kein rechtskräftiges Urteil gegeben, da müsste man auch abwarten, bevor man urteilt?
Naja, Sie spielen darauf an, dass wir diese Koalition nicht fortgesetzt haben.
Unter anderem, ja.
Da gibt es, glaube ich, einen Punkt, der nicht übersehen werden darf. Dieses Ibiza-Video ist veröffentlicht worden und die dort zu sehen waren, haben das gesagt, was sie gesagt haben, und zwar selber. Das ist nicht von jemand anderem behauptet worden, dass sie es gesagt haben. Das ist eine ganz andere Grundlage, die da zur Beurteilung angestanden ist.
Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Aber es gab ja auch andere in der Regierung. Von der FPÖ-Seite.
Es hat schon andere gegeben, ja. Wenn Sie jetzt auf Herbert Kickl anspielen, der dann letztlich sozusagen der Umstand war, wo die Frage war, mit Kickl, ohne Kickl. Ich habe dazu auch eine persönliche Meinung. Ich war, wie gesagt, damals nicht in Bundesfunktionen. Aber die Amtsführung von Herbert Kickl als Innenminister war für mich nicht dazu angetan, dass ich sage, schade ist, dass es nicht geblieben ist.
Aber im Grunde war das dann der Bruch für quasi, da ging es dann nicht mehr weiter mit. Sagt man jetzt eigentlich schwarz-blau oder türkisblau?
Sie können es auch suchen, wir haben für beides Platz.
Aber das heißt, wird das Türkise, also sowohl die Farbe als auch der Name eigentlich Geschichte sein bald, oder?
Nur wenn Sie sich die Parteifarben ansehen, Sie finden schwarz und türkis. Beides ist vorhanden.
Aber sind Sie jetzt ein Schwarzer oder ein Türkiser?
Ich bin Generalsekretär der Volkspartei. Wenn ich diese Farbenspiele so bewerten würde, wäre ich Maler geworden und nicht Generalsekretär.
Ja, aber muss man sich dann nicht trotzdem irgendwann einmal entscheiden? Für eine der beiden?
Für eine Farbe. Ich entscheide mich lieber für Haltungen. Aber ich sage, zwei Farben werden doch noch möglich sein. Schwarz
naja,
und Türkis. Naja, also ich finde, an Türkis sich jetzt festzumachen, das darf nicht mehr sein und muss sein, das ist ein Zugang, den ich nicht habe. Für mich geht es darum, das ist die Volkspartei, die hat eine türkise und eine schwarze Farbe im Logo, ist so.
Ich würde gerne noch einmal auf Wolfgang Sobotka zurückkommen, weil eben 56% fordern, dass er zurücktreten soll und Sie führen das jetzt nur auf diese falschen, aus Ihrer Sicht falschen Anschuldigungen zurück. Muss er sich das nicht auch ein bisschen selber zuschreiben, dieses negative Image, das er hat, wenn ich allein an das letzte Video denke, das er veröffentlicht hat, wo er quasi über die Terrasse des Parlaments mit einem Weinglas geht und sagt, also und wir Parlamentarier sitzen dann hier auf dieser Terrasse und werden herrlich quasi den Wein genießen und das gute Essen genießen und da über die Innenstadt schauen, dass das bei den Leuten einfach nicht sympathisch ankommt?
Das kann jeder beurteilen, wie er es beurteilen will, aber das würde ich für einen Rücktritt als Präsidenten
nein, aber dass er auch nicht selber Fehler macht, sehr viele, dass er halt so ein schlechtes
Schauen
Image
Sie,
hat.
Wir alle machen Fehler. Alle. Alle, die politisch tätig sind, aber auch in anderen Berufen, machen Fehler. Davor ist niemand gefeit. Und das gilt vom Präsidenten abwärts bis zu jedem Abgeordneten. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen soll ein Fehler haben? Wenn Wolfgang Sobotka das von Ihnen zitierte Video gemacht hat, wird das von den Menschen beurteilt werden, wird von den einen so, von den anderen vielleicht anders gesehen. Aber das, jetzt wird so ein Video hergenommen, um zu untermauern, na, sollte er nicht eigentlich zurücktreten? Finden Sie das
untermauern?
Nicht?
Nein, ich tue es nicht untermauern, aber ich sage nur, Sie führen es nur sozusagen auf die Anschuldigungen, die der Thomas Schmidt in diesem Akt macht, gegen Nein. ihn zurück. Und ich sage, er hat schon seinen eigenen Anteil auch manches Mal mit seinen Auftritten, die sehr polarisierend sind.
Das ist unbestritten, dass Wolfgang Sobotka in seinem Auftritten polarisiert. Aber eines ist mir schon wichtig zu sagen, der ist in all seinen Funktionen und Tätigkeiten immer sehr kritisch beurteilt. Und der Fokus ist ganz scharf auf ihn gerichtet, Vorsitzführung, Untersuchungsausschuss. Also ich würde gern wissen, was kann man ihm objektiv vorwerfen, dass an der Vorsitzführung schlecht ist? Er hat kein einziges Mal etwas anderes gemacht, als der Verfahrensrichter ihm vorgeschlagen hat. Die Frau Bures hat das in der ersten oder zweiten Sitzung umgeschaut gemacht. Peter Pilz, Unterlagen vorgelegt, der Verfahrensrichter sagt, sind nicht anzunehmen, sie hat es angenommen. Wenn das Wolfgang Sobotka macht, sitzt man wieder da und reden zurecht, ob er zurücktreten muss.
Aber Wolfgang Sobotka muss ja als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses laut der Verfahrensordnung für Ruhe und Ordnung sorgen. Sie sind ja auch öfters im Ausschuss gewesen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass er für Ruhe und Ordnung, dass er da einen Beitrag leistet?
Natürlich. Also wenn ich manche Wortmeldungen aus der Opposition, die ich in Erinnerung habe, brauche ich hier nicht ausführen. Wenn ich mir diese noch ins Gedächtnis auch zurückrufe und der Vorsitzende reagiert darauf, hat Wolfgang Sobotka auf teilweise wirklich, um es höflich zu sagen, untergriffige Wortmeldungen sehr besonnen reagiert. Das hätte andere vielleicht bei aller Impulsivität von Wolfgang Sobotka ganz anders gemacht.
trotzdem war es ja meistens ruhiger, wenn wer anderer den Vorsitz geführt hat, auch ÖVP-Abgeordnete. Also Andreas Hanger als Vorsitzführer ist ja zum Beispiel immer gelobt worden für seine ruhige Art.
Naja, aber bitte, jetzt alle, die den Urschuss verfolgt haben, wenn sich 4 Fraktionen von 5 darauf einschwören, die Vorsitzführung zu kritisieren, dann ist es ein bisschen viel verlangt, dass man sagt, jetzt ist es aber unruhig geworden und bei einer anderen Vorsitzführung wird akzeptiert, dass die Verfahrensordnung gebrochen wird. Wir sollen entscheiden, ob wir Unterlagen zum Akt nehmen, die dürfen wir gar nicht sehen, wie wir sie klassifizieren, so muss man sagen. In der Geheimhaltungsstufe wird uns nicht gezeigt, ist alles in Ordnung, da ist es sehr ruhig gewesen. Das sind, ein Euro klimpert nicht, da braucht schon einen zweiten auch.
Aber aus Ihrer Sicht ist auch da wieder Wolfgang Sobotka leitet zu keinem
Nennen
Beitrag
dazu. Nennen Sie mir
dazu.
Ein Beispiel, wo er einen Beitrag dazu geleistet hat, dass man sagt, so kann man den Vorsitz nicht führen. Sagen Sie mir ein Beispiel.
Also ich war auch schon auf dem Urschuss und ich meine, da gab es halt dann immer wieder quasi ein Hin und Her zwischen den Abgeordneten und Wolfgang Sobotka.
Natürlich.
Dass es bei anderen Vorsitzführern nicht gab. Ja?
Natürlich. Wenn aus dem Abgeordnetenkreis der Opposition nicht ständig provoziert wird, dann ist es auch ruhig. Aber wenn provoziert wird, kann man nicht sagen, der provoziert wird, ist schuld, dass er provoziert worden ist. Dieselbe kritische Beurteilung legen Sie bitte auch an, was Greiner und Crisper und Co. Natürlich. Im Untersuchungsausschuss gesagt haben. Da steht Wolfgang Sobotka meiner Meinung nach sehr gut da in diesem Vergleich.
Sie wollten ja auch die Veröffentlichung von Chats, die SPÖ mit Thomas Schmidt geführt hat.
Ja.
Was hätten Sie sich davon erwartet?
Naja, es wurde ja jetzt so dargestellt, Thomas Schmidt hat alles zugunsten der ÖVP gemacht. Das ist ja der Kern des Vorwurfes, der auch darin begründet ist, dass die ÖVP dann nach dem verbandsverantwortlichen Gesetz beschuldigt ist in diesem Verfahren. Und aus diesen Chats hätten wir, glaube ich, schon sehen können oder hätten wir zumindest prüfen wollen, ob das alles zugunsten der ÖVP oder vielleicht auch zugunsten anderer Institutionen oder Parteien gemacht wurde, weil es dann auch ein anderes Bild gibt. Also es wäre vielleicht für eine fairere Beurteilung und ein klareres Bild gut gewesen, diese Chats zu haben. Bedauerlich, dass es so nicht ist. Bemerkenswert, warum. Zuerst hat es geheißen, die Justiz hat keine Zeit. Dann hat der Verfassungsgerichtshof gemeint, irgendwann sollte Zeit sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt sagt die Justiz, passt nicht in den Untersuchungsgegenstand. Wird akzeptiert, ist so. Wie Gernot Böhme gesagt hat, passt nicht in den Untersuchungsgegenstand und zwar nicht, weil sie glaubt, sondern weil es auch von anderen geprüft wurde, letztlich auch von der Finanzprokuratur, die gemeint hat, na so geht das nicht. Na puh, bis zur Exekution ist es gegangen.
Fühlen Sie sich da ungerecht behandelt?
Ungerecht. Sagen wir, ich würde so ausdrücken, ich bemerke, dass hier doch zweierlei Beurteilungskriterien angelegt werden. Einmal sehr scharf und einmal sehr tolerant.
Gut. Dann machen wir wieder die zweite Pause und wir sind dann gleich wieder zurück. Einmal mit einem anderen Thema, Migration, Niederösterreich-Wahl. Es gäbe ja noch viel zu besprechen mit Herrn Stotter.
Mein neuer Fall handelt von einer Frau, die mitten in der Nacht verschwunden und danach scheinbar immer wieder aufgetaucht ist. Doch dann war auf einmal doch alles ganz anders. Mein Name ist Elisabeth Hofer und ich bin Reporterin bei Dunkle Spuren, dem ersten True Crime Podcast Österreichs. Produziert vom Kurier und ausgezeichnet mit dem European Newspaper Award. Seit 2019 rollen wir ungelöste Kriminalfälle neu auf und nehmen euch auf unsere Recherchen mit. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind, untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, bis wir auf neue Spuren stoßen. 3 neue Fälle alle 4 Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Link auch in der Beschreibung.
Ja, willkommen zurück zum letzten und dritten Teil dieses Talks. Herr Stocker, jetzt haben wir genug über die ÖVP, glaube ich, geredet. der Innenminister lässt jetzt wieder Zelte aufstellen. Ist das eine schlaue Strategie, wenn man denkt, was damals 2015, als die ersten Zelte aufgestellt wurde, was das für Auswirkungen auf die Landtagswahlen, die damals stattgefunden haben, unmittelbar danach waren, auf welche Auswirkungen das hatte?
Wenn wir diese Zeltthematik sehen, dann ist es ja nicht so, dass der Innenminister diese Zelte unbedingt wollte, weil er sagt, alle müssen im Zelt schlafen. Sondern es geht darum, dass das aus seiner Sicht der Weg war, Obdachlosigkeit zu verhindern. Wenn wir bessere Möglichkeiten finden, ist, weiß ich, der Innenminister der Letzte, der diese besseren Möglichkeiten nicht sofort nimmt.
Warum macht eigentlich die ÖVP nicht das Modell, oder scheitert es wahrscheinlich an den Grünen, weil man hat sich ja in Dänemark angeschaut, das Modell, dass Asylsuchende mal zurückgeschickt werden in ein afrikanisches Land und dort warten, bis das Asylverfahren entschieden ist. Also wenn man sich das schon anschaut, im Wald gut heißt, warum setzt man das dann nicht um?
Der Unterschied ist, dass Dänemark aus diesen Regelungen die Opt-out-Variante beim Beitritt genommen hat. Das heißt, das Rechtsregime für Dänemark ist ein anderes wie für uns.
Weil wir uns den EU-Regeln hier unterwerfen müssen.
Wir haben das akzeptiert in der Gänze, zur Gänze. Dänemark hat da eine Opt-out-Klausel drinnen und kann daher auch andere Maßnahmen treffen.
Ja, aber muss man dann nicht in Brüssel dafür eintreten, da auch eine Opt-out-Regel? Also ich nehme an, da wird es ja auch langsam einen Aufstand anderer Länder auch geben. Ist es eh schon in Ungarn und Polen und so weiter?
Natürlich. Und die europäische Ebene ist da auch, sagen wir, so wie in vielen anderen wichtigen Themen gefordert. Ich sage nur dazu, das dänische Modell, das wir nicht anwenden können aufgrund der Änderungen, ist eines. Das andere ist unser Rahmen, den wir rechtlich haben. Und ich persönlich sehe schon, das ist jetzt meine Meinung, dass der Rechtsrahmen, nämlich jeder, der flüchtet, kann in jedem EU-Land einen Asylantrag stellen, muss überall angenommen werden, überall das Verfahren durchgeführt werden, kann er sich aussuchen, dass das ein bisschen zur Pervertierung des Schutzgedankens des Asylrechts führt. Weil Asyl heißt ja Schutz vor Verfolgung auf Zeit und eigentlich dort, wo der erste sichere Drittstaat ist. Und wenn ich höre, dass es angeblich so ist, dass Menschen, die flüchten, eine Liste haben von Ländern in der EU, wo daneben steht, wie die Sozialleistungen dort zu erwarten sind und auch wie lange die Verfahren in diesen Ländern dauern, dann sieht man, dass hier Kriterien entscheidend, gar nicht mitentscheidend sind, die mit Asyl wenig zu tun haben.
Wenn wir nochmal auf die Zelte zurückkommen, der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner hat gemeint, der Bund kann die Zelte wieder einpacken. Das ist nicht die Art von Politik, die ich vertrete. Also müssten sich da die zwei Parteikollegen Wallner und Kahner nicht ausmachen können, wo man Asylsuchende unterbringt?
Die werden sich das auch ausmachen, bin ich überzeugt.
Aber wie? Weil es scheint ja ein bisschen eine verfahrene Situation zu sein.
Situationen sind sehr oft am ersten Blick verfahren. Es ist auch ein schwieriges Thema, das ist keine Frage. Aber ich bin überzeugt, dass gerade in Kenntnis der Persönlichkeiten, die hier genannt wurden, beide in der Lage sind, eine gute Lösung zu finden.
Jetzt hat es einen Vorstoß gegeben vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Einbürgerungen schneller vorzunehmen. Die ÖVP ist da dagegen. Warum?
Aus einem einfachen Grund. Zum einen, der Eindruck, den ich habe, ist schon der, dass da ein wenig auf Wahlergebnisse geschielt wird, nämlich generiere ich dadurch zusätzliche Wähler. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, dass das gar kein Kriterium sein sollte. Wenn man sich's ansieht, was sonst vorgeschlagen wird, ich persönlich sehe keinen Grund, dass wir an den bestehenden Staatsbürgerschaftsregeln etwas ändern. Ich weiß auch nicht, wo das Problem in der Vergangenheit war. Ich habe große Bedenken, wenn ich in diesem Entwurf lese, dass jedes Kind, das in Österreich geboren wird und deren Eltern 5 Jahre rechtmäßig sich hier aufhalten, automatisch Staatsbürger ist. Damit kriege ich wieder familienrechtliche Umstände, die dazu führen, dass dann die Eltern auch da bleiben dürfen, Recht auf Familie, Kindeswohl und so weiter. Das kann nicht der Weg sein. Wir haben jetzt eine wirklich dramatische Asylsituation. Wir haben das Problem, dass wir zwischen Zuwanderung und Asyl immer noch nicht richtig unterscheiden. Und jetzt das Staatsbürgerschaftsrecht aufzuweichen und das leichter zu machen, ist für mich kein Zugang. Wir stehen dafür nicht zur Verfügung. Für uns ist Staatsbürgerschaft ein hohes Gut. Wir sehen da keinen Änderungsbedarf.
Jetzt gibt es aber einen ganz hohen Arbeitskräftemangel und die ÖVP stellt ja den Wirtschafts- und Arbeitsminister. Müsste man nicht trotzdem drehen an der Rot-Weiß-Rot-Karte, weil das ist ja ein System, das dafür geeignet wäre, aber überhaupt nicht funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Es kommen, weiß nicht, 2.000, 3.000 Leute höchstens pro Jahr und wir haben gleichzeitig bei denen, die eigentlich ja zu einem großen Teil auch als Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen, 2/3 Analphabeten, selbst unter denen, die dann schon subsidiären Schutz haben. Das heißt, muss man nicht irgendwie irgendwann trotzdem auch schauen, dass man die halten kann, die am Arbeitsmarkt einsetzbar und auch integrierbar sind und schauen, dass man die sowieso keine Chance haben auf Asyl und die auch nicht den Qualifikationen entsprechen, die wir brauchen, irgendwie möglichst schnell auch wieder zurückschicken können. Weil in Wahrheit, seien wir uns ehrlich, man schickt niemanden zurück. Jemand, der da ist, bleibt dann irgendwie da.
Alles, was Sie jetzt gesagt haben, ist richtig und stimme ich zu. Allerdings aber fehlt das Wie.
Natürlich, aber ja. Dafür gibt es eine Regierung und einen Minister Kocher zum Beispiel.
Regierung und auch einen Minister Kocher, der sich damit auch beschäftigt. Also, dass wir qualifizierte Zuwanderung brauchen, ist unbestritten. Und die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ja auch im Gespräch, dass diesbezüglich adaptiert wird, dass sie besser funktioniert. Ich würde nicht sagen, sie funktioniert gar nicht, aber sie könnte sicher da und dort noch bessere Dienste leisten für qualifizierte Zuwanderung. Aber das mit dem Thema Asyl zu verknüpfen, halte ich wieder für schwierig, weil wir dann genau dieses Verschwimmen haben. Wer kommt zu uns, weil er Schutz auf Zeit braucht? Wer kommt zu uns, weil wir ihn haben wollen aufgrund seiner Qualifikation?
Ja, aber kann man dann nicht jemanden sagen, okay, du bist jetzt hergekommen, Asyl, wir brauchen dich als Pflegekraft, keine Ahnung. Ja. Bitte stell einen Rot-Weiß-Rot-Antrag und dann werden wir das anschauen.
Irgendwas in diese Richtung ist überlegenswert. Die Frage ist nur, es muss so gemacht werden, dass die Zuwanderung nicht, nämlich die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, die wir wünschen, nicht über das Asylrecht erfolgt.
Man müsste heimfahren und dann
Ob das jetzt mit heimfahren, wie man das technisch löst, traue ich mir jetzt nicht zu beantworten, da bin ich auch zu wenig Fachmann. Aber es muss klar sein, dass Asylrecht kein Weg ist, in eine qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu kommen, weil sonst wird es ganz furchtbar aus meiner Sicht.
Das ist ein Pull-Effekt, meinen Sie dann?
Aber Minimum, Herr Stocker, sowohl das Innenministerium mit Ausnahme von 17 Monaten, wo Herbert Kickl war, als auch das Wirtschaftsministerium ist jetzt gefühlt schon ewig in ÖVP-Hand und es gibt immer noch keine Lösungen. Warum nicht?
Weil es offensichtlich nicht daran liegt, ob dieses Ministerium jetzt von einem Herbert Kickl oder einem Gerhard Karner geführt wird. In dieser Frage, in vielen anderen ist ein großer Unterschied. Aber in dieser Frage ist der Unterschied ja, dass wir als Gesamtstaat national unsere Möglichkeiten nur sehr eingeschränkt haben. Was können wir tun? Wir können soweit möglich die Grenzen schützen, das machen wir. Was können wir tun bei der Bekämpfung der Schlepperkriminalität? Möglichst rigoros bekämpfen, das tun wir. Was können wir machen international, damit die Leute gar nicht kommen? Weil das ist ja der wirkliche Hebel. Wenn sie hier sind, ist eh schon zu spät. Weil es ist keine Lösung zu sagen, ich nehme keinen Asylantrag an. Ja, ist gut, aber der steht trotzdem da. Also die Menschen sind ja nicht wegzuzaubern, indem ich sage, ich nehme keinen Asylantrag an. Oder ich mache jetzt dann irgendwelche Beschlüsse, die rechtlich sowieso nicht halten, weil sie europäisch nicht kompatibel sind. Der Grund ist, warum wir das so schwierig haben, dass wenn die Menschen hier im Inland sind, eigentlich dass der größte Teil des Problems schon entstanden ist. Und daher ist es ganz wichtig, auch diese internationalen Kontakte zu nutzen. Wir müssen mit Orbán reden, wir reden mit Orbán, wir reden mit den Balkanländern. Serbien wird das Visaregime ändern, damit wird es schwieriger werden, in die EU einzuwandern, aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch und was da alles war. Ist so. Das ist ein bohrenharter Bretter, aber eine Tafel hinhängen in Dreiskirchen, wo draufsteht Ausreisezentrum, hat nichts genutzt und wird auch nichts nutzen. Und im Übrigen hat Herbert Kickl, glaube ich, auch keine einzige Maßnahme aus der Krise 2015 verlängert in seiner Ministerschaft.
Sie meinen, das Durchgriffsrecht hat er nicht verlängert, ne? Das der Minister hatte. Aber muss man nicht dennoch lobbyieren in Brüssel vielleicht, auch zu sagen, wir nehmen ja im Verhältnis zu anderen EU-Ländern, haben wir ja, glaube ich, die höchste Zahl an Asylansuchen. Dass man irgendwann mal sagt, okay, das muss irgendwie gerechter aufgeteilt werden, wir können das nicht mehr stemmen, unser Bildungs- und Sozialwesen ist längst überlastet.
Ja, stimme ich Ihnen zu, wird auch gemacht. Wir müssen uns auch überlegen, das ist, glaube ich, ein Zugang, der auch legitim ist, wenn wir auf dieser Ebene offensichtlich nichts oder nicht in dem Tempo erreichen, das wir benötigen, wo wir national, staatlich dann halt Entscheidungen treffen, die dieses Problem für uns erleichtern. Also man kann auf EU-Ebene das diskutieren, das wird diskutiert. Die gesamte Regierung verwendet sich nicht erst jetzt dafür, dass es eine vernünftige Lösung gibt. Sie wissen das, robuster Außengrenzschutz, Aufnahmezentrum an der Grenze. Alle diese Themen werden ständig auch von Österreich und den betroffenen Ländern immer wieder relevant.
Aber sind die Grünen da nicht genau gegenteiliger Meinung wie die ÖVP?
Naja, jetzt sage ich, dass wir mit den Grünen in diesem Thema nicht einer Meinung sind, ist erstens kein Geheimnis und war immer klar. Das hat sich auch niedergeschlagen in einem sogenannten koalitionsfreien Raum, gerade in diesem Thema. Das wird auch in Zukunft so sein, dass wir da verschiedener Meinung sind. Aber es ändert nichts daran, dass wenn dieses Problem sich, so wie es sich jetzt schon ist, beziehungsweise noch verschärft, wir pragmatische Lösungen brauchen, die eine Verbesserung der Situation herbeiführen.
Dieser koalitionsfreie Raum soll ja bei einer Asylkrise quasi entstehen, nach verschiedenen Gesprächen eben. Ab wann wäre denn so eine Asylkrise, ab wann könnte so ein koalitionsfreier Raum tatsächlich in die Praxis kommen?
Ich kann das jetzt abschließend nicht sagen, wann. Ich kann nur sagen, jetzt ist es noch nicht so weit.
Gehen wir vielleicht noch kurz zur Niederösterreich-Wahl. Sie kommen ja aus Wiener Neustadt. Wie pessimistisch sind Sie denn für diese Wahl?
Ich komme aus Wiener Neustadt. Sie wissen, Wiener Neustadt hat 70 Jahre eine absolute Mehrheit der SPÖ gehabt. Seit 2015 stellt die Volkspartei den Bürgermeister. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich bei irgendeiner Wahl nicht optimistisch wäre?
Naja, weil die Umfragen nicht gerade rosig ausschauen.
Umfragen sind Umfragen.
Und naja, ich höre ja schon, dass jetzt quasi nicht mehr also dass man so viele Prozente, das würde rund bei 42% liegen, dass man nach wie vor, dass man eben die 5 Regierungsmitglieder halten will. Da bräuchte man rund zwischen 41 und 42%, dass das die neue Zielausgabe in Niederösterreich ist.
Und Sie meinen daraus was?
Naja, dass jetzt quasi die absolute eh schon ganz abgeschrieben ist, dass man sagt, okay, man liegt jetzt ungefähr bei 38% und hofft, dass man so auf 41 bis 42 schafft.
Also das Wahlziel wird die Frau Landeshauptfrau definieren und nicht ich. Das Zweite ist, ich glaube, dass es ein Stück weit Geschichte sein wird, dass Wahlen so gut verglichen werden können wie in der Vergangenheit. Weil sich die Welt in den letzten 5 Jahren so verändert hat, dass einfach die Umstände nicht mehr vergleichbar sind. Und absolute Mehrheiten gehören in vielen Demokratien und auch in Österreich nicht zu dem häufigsten Wahlergebnis.
Eine Frage hätte ich noch zu Ihrer Vorgängerin. Laura Sachs-Lehner hat ja wahnsinnig polarisiert. Eine junge Frau ist irgendwie eigentlich unter großem Getöse ausgeschieden, auch nicht gerade sehr toll für die Partei. Welche Gesprächsebene haben Sie eigentlich mit ihr oder haben Sie sich jemals ausgesprochen mit ihr?
Also ich werde hier Laura Sachs-Lehner weder beurteilen, noch mich öffentlich über ihren Stil oder Sonstiges äußern. Ich habe sie nach ihrem Ausscheiden einmal getroffen. Es war ein kurzes Sehen, aber ich sehe da
Sie haben ein Nichtverhältnis mit ihr quasi.
Bitte?
Das klingt eher nach einem Nichtverhältnis.
Nichtverhältnis. Also wir haben relativ wenig Berührungsflächen im Moment.
Sie sind auch extrem unterschiedliche Typen. Also wird es jetzt quasi, ist das jetzt auch ein neuer Stil in der Partei mit Ihnen angekommen?
Es hat jeder seine persönliche Art der Funktionsausübung. Die habe ich, die hat Laura Sachs-Lehner gehabt. Das ist so.
Jetzt kommt der gestandene Niederösterreicher und nicht die laute Wienerin.
Es ist, seit ich diese Funktion übernommen habe, wird sehr oft das auf Niederösterreich bezogen. Ich persönlich sehe Geografie weder für eine besondere Empfehlung noch für einen Ausschlussgrund.
Ja, aber es ist schon sichtbar, dass jetzt die neue ÖVP wieder sehr niederösterreichisch ist.
Was soll ich jetzt dazu sagen?
Na, das ist vielleicht der Machtzirkel jetzt, der Kern der ÖVP.
Naja, so würde ich das nicht sehen.
Gut.
Noch einmal zurück zu Niederösterreich und zur Wahl. Hanni Mikl-Leitner nimmt eigentlich im Moment sehr viel Geld in die Hand. Also sei es, dass sie die Strompreisbremse in Niederösterreich noch einmal toppt. Auch für das Pflegepersonal gibt es jetzt 500 Euro zusätzlich. Kämpft sie um jede Stimme, egal wie viel sie kostet? Kostet es, was es wolle?
Das eine ist, dass es, glaube ich, legitim ist, dass vor einem Wahltag im Land, aber generell die Politik um jede Stimme kämpft, jede Partei kämpft um jede Stimme. Was ich aber für nicht richtig halte, dass man das so verknüpft mit quasi koste es, was es wolle, es werden die Stimmen gekauft. So würde ich es nicht sehen. Es hat auch niemand jetzt gesagt, koste es, was es wolle. Aber dass man den Menschen helfen muss, das ist auf Bundesebene geschehen, das geschieht auf Landesebene. Das zeigt eigentlich nur, dass sich die Menschen auf allen Ebenen, und zwar auch auf der Gemeindeebene, auf die Volkspartei verlassen können.
Aber finden Sie es sinnvoll, dass der Strompreis sozusagen zweimal gefördert wird, unter Anführungszeichen, also einmal vom Bund und einmal vom Land?
Fragen Sie die Menschen, die die Stromrechnung bezahlen müssen, die werden Ihnen eine ganz klare Antwort darauf geben. Die Politik hat, wenn es die Möglichkeit gibt, den Menschen in schwierigen Zeiten auch zu helfen. Und das geht nicht ad infinitum. Das ist auch keine Dauerlösung. Aber in einer Phase, die ich hoffentlich als Übergangsphase sehen kann, ist es notwendig, dass man den Menschen einen Beitrag zur Verfügung stellt, dass sie sich das Leben leisten können. Dazu stehe ich.
Wobei die ÖVP natürlich immer die Hüterin der Staatsfinanzen war und immer geschaut hat, dass die wieder in Ordnung sind. Also wie lang? Jetzt gibt es natürlich auch viele Stichworte von Überförderung. Das war ja das Thema. Da muss man nicht irgendwann immer wieder darauf achten, dass das nicht völlig aus dem Ruder läuft?
Selbstverständlich. Und darauf wird auch geachtet. Also ich sehe nicht, dass das aus dem Ruder läuft. Das läuft deshalb nicht aus dem Ruder, weil wir bisher ein relativ überproportionales Wirtschaftswachstum haben, was natürlich auch dazu führt, dass die Einnahmen überproportional sind. Man muss dazu sagen, und ich bitte da nicht falsch verstanden zu werden, auch die Entwicklung im Inflationsbereich führt ja auch dazu, dass Mehreinnahmen generiert werden. Das ist ja auch die Wahrheit, muss man auch sagen. Wir geben es halt wieder zurück. Das heißt, es war nie, da haben Sie schon recht, der Ansatz der Volkspartei, Geld zu verteilen. Wir haben immer den Leistungsgedanken und den haben wir immer noch sehr hoch gehalten. Aber wir haben eine Differenzierung vorgenommen, nämlich dort, wo es jetzt notwendig ist, zu sagen, auch wenn es nicht unsere DNA ist und der ursprüngliche Zugang, machen wir es, weil es notwendig ist, aus pragmatischen Gründen, nicht aus ideologischen. Aber gleichzeitig haben wir auch vieles in der Struktur den Leistungsgedanken folgend verändert. Abschaffung kalte Progression wird dazu führen, dass erstmals wirklich mehr netto vom Brutto bleibt. Die Eingangssteuersätze sind gesenkt worden. Valorisierung, Pflegeleistung, das sind alles Dinge, wo wir einerseits Leistungsgedanken, andererseits auch schauen, wo benötigen die Menschen Unterstützung, wo dürfen wir die Leistungen nicht zurückfahren, wo man das sehr rund sehen kann, wenn man will. Wenn man das Gesamtpaket betrachtet, glaube ich, dass es ausgewogen ist zwischen Einmalhilfen, strukturellen Änderungen und auch sozialen Augenmerk.
Hat aber dann die Regierung da vergessen, weil wie kann es dann sein, dass die TU für vier Wochen, glaube ich, sind es jetzt zusperren muss, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten kann?
Ich glaube, dass das mit diesem großen Paket, das jetzt da verabschiedet wurde, in keinem Zusammenhang steht. Also da reden wir jetzt über rund 50 Milliarden, wenn ich alle Hilfen zusammennehme. Und die TU hat ein Problem, das ist auch bewusst, dass da eng wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch für die TU eine Lösung finden.
Wir müssten jetzt eigentlich zum Abschluss kommen. Ich sage danke fürs Kommen. Danke,
sehr gerne,
dass Sie die Fragen so geduldig von uns beantwortet haben. Und ich sage danke für die Fragenstellung bei der Martina und bei der Iris. Und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil.
Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.